Deutschlandfunk Kultur heute.
Das Seltsame am Radio ist ja, eine Stimme zu hören, die ganz nah klingt, aber doch weit weg ist. Nah und fern zugleich. Zumal das Radio ja eben auch nicht verrät, wer hinter der Stimme steckt. Nah und fern, so lautet auch der Titel unserer Gesprächsreihe in diesem Sommer. Zum Auftakt habe ich mit der Historikerin Barbara Stolberg-Rielinger gesprochen. Ich bin Anja Reinhardt, herzlich willkommen zu Kultur heute. Zuerst aber schauen wir in die USA. Ein gestern Abend veröffentlichter offener Brief von Autorinnen und Intellektuellen beklagt dort ein Klima der Intoleranz. Er wurde vorab von der Zeitung Harper's Magazine veröffentlicht. Die Verfasser sprechen sich ausdrücklich für eine Debatte über Rassismus, eine Polizeireform, mehr Geschlechtergerechtigkeit aus. Diese sei dringend nötig, aber diese notwendige Auseinandersetzung habe auch moralische Dogmen und den Drang nach politischer Eindeutigkeit verschärft. Toleranz würde zugunsten ideologischer Konformität geschwächt. Die Grundfesten einer liberalen Gesellschaft würden eingeengt, heißt es. Konkret wird von Zensur gesprochen. Unterzeichner sind Schriftstellerinnen und Schriftsteller wie Louis Begley, Margaret Atwood, die Feministin Gloria Steinem oder der Politologe Francis Fukuyama. Auch der in den USA lebende deutsch-österreichische Schriftsteller Daniel Kehlmann hat unterschrieben. Ist das ein Aufruf, den es auch in Deutschland geben sollte? Das habe ich Regula Fenske, Präsidentin des Deutschen Pen-Zentrums, gefragt. Der Schriftstellerverband schaltet sich oft genau dann ein, wenn Autoren zensiert werden. Brauchen wir also diesen Appell auch hier?
Ich denke ja. Ich denke, dass wir dieses Problem hier auch haben. Wir beobachten das ja auch in Deutschland schon seit einer ganzen Reihe von Jahren. Ich habe jetzt gerade in anderem Zusammenhang noch mal einen Artikel gelesen, den die sehr geschätzte Kollegin Tina Übel schon vor 2 Jahren in der Zeit veröffentlicht hatte. Sie ist Reisejournalistin und sie berichtet einige Beispiele davon, wie sie bestimmte Dinge, die sie über ihre Reisen gern berichten möchte, in deutschen Medien, aber auch in Büchern nicht mehr so sagen kann, weil man Angst hat, das könnte als rassistisch wahrgenommen werden. Und sie sagt dann sehr richtig, es geht dann nicht mehr darum, dass man die Welt beschreibt, wie sie ist oder wie man sie wahrnimmt, sondern man darf die Welt nur noch so beschreiben, wie man sie sich wünscht oder wie sie sein sollte. Und da geht es natürlich auch bei uns in Richtung Zensur oder aber auch Selbstzensur, weil man dann etwa Angst hat vor einem Shitstorm in den sozialen Medien.
Es geht ja konkret eigentlich um die Diskrepanz zwischen aufklärerischen Tendenzen oder aufklärerischen Impulsen, die es gibt. Und natürlich ist, das betonen die Unterzeichner ja auch, eine Debatte über Rassismus zum Beispiel wichtig. Aber wo sehen Sie konkret ideologische Verengungen auch in Deutschland?
Ich glaube, das hat schon vor einer ganzen Weile begonnen. Es gibt ja zunächst mal, bevor es um das Debattenverbot geht, gibt es ja schon Denkverbote. Da kann man, glaube ich, schon sagen, dass bestimmte Milieus, zu denen ich mich selber durchaus auch rechnen muss, vielleicht aus vor lauter Angst, als rassistisch zu gelten, sich auch manche Kritik oder manche kritische Auseinandersetzung verboten haben. Also man will dann etwa nicht eine kritische Auseinandersetzung mit dem Islam oder mit dem Kopftuch oder was auch immer es ist führen, weil man denkt, das könnte als rassistisch missverstanden werden. Und das ist aber eigentlich ein Denkverbot. Und das nützt nur denjenigen, die dann damit wirklich rassistisch umgehen. Man akzeptiert, dass eine Kultur des Beleidigtseins entsteht, ja, dass wir nicht einerseits sozusagen in einen Diskurs geraten, der die Welt beschönigt, so als wäre sie gar nicht rassistisch, in einen Diskurs, der auch Humor und Witz verliert. Also wenn man sich so überlegt, dass jetzt selbst Monty Python schon auf dem Prüfstand steht, die nun wirklich dafür bekannt ist, sich mit Vorurteilen witzig auseinanderzusetzen. Und wenn das dann aber schon missverstanden wird oder gar nicht mehr sein darf, dann wird das natürlich eine furchtbar verengte Kultur zunehmend werden. Auch der Verlust der Fähigkeit, Ambivalenzen zu ertragen, gehört da rein.
Es gibt dann und vielleicht auch verletzte Gefühle. Also das ist ja zum Beispiel auch ein Argument, das vor allen Dingen im akademischen Raum immer wieder aufkommt, dass Studierende sich in ihren Gefühlen verletzt fühlen. Ist das etwas, ja, worauf zu viel Rücksicht genommen wird?
Also ich denke, natürlich jeder Mensch, der Kultur hat, der Empathie empfindet, der möchte nicht gerne andere Menschen verletzen. Aber dann muss man auch wieder sagen, ohne Verletzung kommt man nicht aus und man hat auch keinen Fortschritt wenn man nicht auch mal die Gefühle anderer verletzt. Also wenn man Aufklärung betreibt, dann muss man mal die Gefühle, was weiß ich was, des Klerus oder der Politiker oder aber der Männer oder aber der Frauen oder wer auch immer gerade sozusagen da auch mal auf dem Prüfstand steht, deren Gefühle wird man mal verletzen müssen und man muss auch über sich selber lachen können. Also man tut ja auch gut daran, wenn man seine eigenen Gefühle auch nicht nur verabsolutiert.
Jetzt müssen wir aber, glaube ich, doch noch einmal unterscheiden, denn wir erinnern uns, 2018 sprach auch der Schriftsteller Uwe Tellkamp von einem Gesinnungskorridor, also von einer Verengung der Perspektiven im Zusammenhang mit einer Diskussion, wo er allerdings auch behauptet hat, die meisten Asylsuchenden würden sozusagen hier den Sozialstaat unterwandern. Es gibt schon auch eine Grenze des Sagbaren, oder?
Ja, natürlich. Also wir haben ja eine sehr schöne Charta im internationalen PEN, in der natürlich wir uns gegen Hass und Hetze wenden. Das Fatale ist natürlich, dass Menschen wie Uwe Tellkamp oder auch so die Neue Rechte, dass sie in Teilen ja Recht haben. Sie haben nicht immer Recht. Man kann schon über die deutsche Politik kritisch und kontrovers berichten und diskutieren. Man kann auch über die Flüchtlingspolitik kritisch und kontrovers diskutieren. Das tun ja auch ganz viele. Es wird dann auf Seiten der Rechten wird das ja auch wieder verengt in einen Korridor. Ja. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass wenn man an Aufklärung interessiert ist und an Inklusion interessiert ist und einem friedlichen und auch sich weiterentwickelnden Zusammenleben der Menschen in einer Gesellschaft, dann müssen wir ja doch eine breite Mitte haben, in der wir auch wirklich vieles diskutieren können, ohne dass man immer gleich dem anderen etwas Schreckliches unterstellt, ohne dass man den gleich zum Schweigen bringen will. Und da ist doch das Klima rauer geworden und ich denke auch, ja, bornierter.
Sagt Regula Fenske, Präsidentin des Deutschen PEN-Zentrums, zu einem von Intellektuellen beklagten Klima der Intoleranz. Auch in diesem Sommer gibt es in Kultur heute wieder eine Gesprächsreihe und weil dieses Jahr durch die Corona-Pandemie alles etwas anders ist, wollen wir in den nächsten Wochen über den Gegensatz von nah und fern nachdenken. Denn die beiden Begriffe wurden im Lockdown, im Homeoffice oder im Urlaub zu Hause sicher für viele nochmal neu definiert. Und auch die Krise selbst wird in 100 oder 200 Jahren nochmal ganz neu bewertet werden, wenn Historiker sich damit beschäftigen. Den Auftakt zu unserer Gesprächsreihe macht deswegen eine Historikerin, deren Beschäftigungsfelder ein paar Jahrhunderte zurückliegen. Barbara Stolbeck-Rielinger, Rektorin des Wissenschaftskollegs in Berlin, beschäftigt sich mit Ritualen des Mittelalters oder der Habsburger Kaiserin Maria Theresia. Ich habe sie gefragt, wie nah wir der Vergangenheit mithilfe historischer Forschung überhaupt kommen können.
Naja, ich würde sagen, es ist immer wie ein Vexierbild mit der Geschichte. Man kann, wenn man in vergangene Epochen zurückschaut, sie einerseits unter dem Gesichtspunkt betrachten, dass sie uns gar nicht so fern sind, dass sie uns gar nicht so fremd sind. Also man kann immer versuchen, dass unserer heutigen Zeit Ähnliche darin zu erblicken, ne? Ähnlichkeiten, Gemeinsamkeiten zu erblicken. Oder man kann aber auch die Perspektive genau umdrehen und sich gerade für das besonders Fremdartige und auch Befremdliche interessieren. In ein und derselben Epoche wird man immer beides finden. Jede Epoche kann man als eher fern und eher nah wahrnehmen. Auch wenn es natürlich klar ist, dass je weiter man in der Geschichte zurückgeht, desto weniger Gemeinsamkeiten mit unserer heutigen Gegenwart bestehen.
Wenn wir jetzt über nah und fern reden und Ferne vielleicht auch mal mit dem von Ihnen schon benutzten Begriff der Fremdheit, ja nicht gleichsetzen, aber doch da eine gewisse Ähnlichkeit sehen, dann plädieren Sie ja eigentlich für Fremdheit. Also es gibt eine sehr große Biografie von Ihnen über die Kaiserin Maria Theresia und da sagen Sie ja im Vorwort schon, zu viel Vertrautheit ist hier nicht gut. Wir müssen diese Figur tatsächlich auch in ihrer Fremdheit betrachten. Inwiefern schafft denn diese Fremdheit dann wiederum auch Nähe?
Ich bin von der Beobachtung ausgegangen, dass wenn man sich voreilig vertraut fühlt mit historischen Figuren und glaubt, naja, das ist ja alles so ähnlich wie heute, sich also identifiziert, sich scheinbar hinein zu versetzen, glaubt in diese Figur aus einer vergangenen Epoche, dann führt das zu Anachronismen. Das heißt, man deutet in die damalige Zeit Ähnlichkeiten hinein, die die Zeit missverstehen. Ja, also mein Beispiel, mein Lieblingsbeispiel ist immer, dass man im 19. und 20. Jahrhundert diese Maria Theresia, die eben Kaiserin und Königin und so weiter war, versucht ähnlich aufzufassen wie eine moderne berufstätige Frau, ja, die auch versuchen muss, Kindererziehung und Berufstätigkeit unter einen Hut zu bringen. Dann kann man sagen, es war damals so ähnlich. Es führt aber meines Erachtens an dem Verständnis dieser Figur und ihres gesamten historischen Kontexts vollkommen vorbei und führt zu absoluten Missverständnissen. Und die Unterschiede werden damit sozusagen unsichtbar gemacht. Die Unterschiede, die eben darin bestanden, dass für eine Herrscherin im 18. Jahrhundert die Familie nichts Privates war, sondern eben die Herrschaft auf der Familienstruktur beruhte, ne? Herrschaft durch Geburt weitergegeben wurde. Und dadurch ist das eben mit einer modernen Berufstätigkeit, ist so eine Herrschaft im 18. Jahrhundert überhaupt nicht gleichzusetzen. Das ist nur ein Beispiel, man könnte unzählige andere Beispiele nehmen, wo eine scheinbare Vertrautheit und eine scheinbare Identifikation mit einer solchen Figur gerade dazu führt, dass man nur das wiedererkennt, was man sowieso schon kennt. Das sucht man in der Geschichte auf, das kommt einem vertraut vor. Das kann man natürlich machen, damit erweitert man aber sein Urteilsvermögen nicht, seinen Horizont nicht, sondern man findet dann immer wieder das, was man sowieso schon kennt. Und jede Wissenserweiterung geht ja davon aus, dass man über Dinge staunt, die einem bis dahin eigentlich selbstverständlich erschienen. Also Irritation, Staunen, Überraschung ist immer der Anfang von Wissenschaft oder von Wissenserweiterung. Und deswegen plädiere ich dafür, die Dinge erst einmal in ihrer Fremdheit wahrzunehmen, sich darüber zu wundern und dann natürlich von da aus zu einem adäquateren Verständnis zu gelangen.
Wenn es jetzt um Verstehen geht, da können wir vielleicht auch mal kurz in die Gegenwart blicken, denn wir sind ja heute von Politikertypen umgeben, die wir einerseits aus der Geschichte zu kennen glauben, denen andererseits ja aber ganz andere Mittel zur Verfügung stehen, wie vor 100, vor 200, vor 300 oder vor 1000 Jahren, nämlich zum Beispiel digitale Plattformen mit nie gekannter Reichweite. Da fällt es dann vielleicht schwer, eine Beziehung zwischen nah und fern zu finden. Also wenn man guckt, mit wem könnte man da jetzt jemanden vergleichen aus der Geschichte. Können Sie als Historikerin trotzdem da Muster erkennen in der Gegenwart?
Sie weisen natürlich auf einen ganz zentralen Punkt hin, einen zentralen strukturellen Unterschied zwischen verschiedenen Epochen, nämlich die Medialität. Also welche Medien standen in der jeweiligen Epoche zur Verfügung, um zu kommunizieren. Und das fängt ja schon an mit der Erfindung der Schrift, die einen unglaublich tiefen kulturgeschichtlichen Einschnitt darstellt und geht weiter über die Erfindung der Druckerpresse und so weiter und bis eben hin zu unserer digitalen Revolution. Und es ist ganz wichtig, wenn man sich historische Strukturen ansieht, immer im Kopf zu behalten, welche ganz anderen medialen Möglichkeiten der Kommunikation damals gegeben waren als heute. Und es fällt ja heute schwer, sich überhaupt noch zurückzuversetzen in die Zeit vor dem Internet etwa, obwohl sie noch nicht sehr lange zurückliegt, und zu realisieren, wie anders strukturell das Kommunizieren verlief, als man diese weltweite Vernetzung noch nicht hatte. Das ist ein Strukturwandel, der so tiefgreifend ist, dass er alle anderen politischen, sozialen, wirtschaftlichen, privaten und so weiter Beziehungen grundlegend verändert. Und wir können es im Moment noch gar nicht absehen, wie tiefgreifend dieser Wandel in Zukunft noch sein wird. Man muss sich eben klar machen, dass all das in früheren Epochen noch nicht existierte und muss sich dann vergegenwärtigen und rekonstruieren, was das eben alles bedeutete. Wenn man eben zum Beispiel, um einen Brief von Brüssel nach Wien zu transportieren, was eben beides Städte des Habsburgischen Reiches waren in der frühen Neuzeit, dass man da eben über eine Woche unterwegs war. Ja, also das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, was das alles für Konsequenzen für die Politik, für die Wirtschaft und so weiter hatte.
Wenn wir über mediale Effekte oder über Effekte der digitalen Welt in Bezug auf Geschichte sprechen, da erleben wir ja zurzeit, dass die noch nicht ganz so ferne Vergangenheit, der Kolonialismus, die Sklaverei, plötzlich wieder eine ganz wichtige Rolle in der Gegenwart spielt. Also Statuen werden gestürzt, wichtige Stimmen der Aufklärung und der Ideengeschichte werden in Frage gestellt und plötzlich ist diese Zeit mit ihren Aussagen wieder ganz nah. Wie nah kann sie uns heute eigentlich sein, trotz der offensichtlichen Auswirkungen bis heute?
Ja, da fragt sich natürlich wieder, was nah heißt, ne? Nah im Sinne von nachvollziehbar, nah im Sinne von, dass man sich damit noch identifizieren kann.
Ja, nah oder vielleicht auch im Sinne eines Wertesystems, von dem wir aus heute auf diese Zeit blicken.
Ja, das ist natürlich sozusagen immer sehr naheliegend, dass man von seinem eigenen Wertesystem auf frühere Epochen zurückblickt und dann das Handeln der früheren Menschen an diesem Wertesystem misst und dann feststellt, dass sie diesem Wertesystem nicht entsprochen haben. Also wenn man vielleicht mal ein anderes Beispiel als den Kolonialismus, der natürlich extrem komplex ist, heranzieht, ist zum Beispiel Gleichberechtigung der Frauen. Bis vor sehr kurzem war es vollkommen klar, jeder Mann glaubte und nahm für selbstverständlich an, dass Frauen den Männern an Körper, Geist und Seele sozusagen unterlegen sind. Und es ist eine sehr, sehr junge Errungenschaft, dass man das nicht mehr glaubt. Und deswegen ist es natürlich schwierig, wenn man jetzt in die Geschichte zurückgeht und frühere Gestalten daran misst, dass sie eben diese Einsicht noch nicht hatten und sie dann verurteilt. Da bleibt sozusagen kein Auge trocken, da bleibt im Grunde keiner mehr übrig, fast keiner mehr übrig in der ganzen Weltgeschichte, der diesem Maßstab dann noch gerecht wird. Mit dem Kolonialismusproblem ist natürlich etwas anders, aber es ist im Kern natürlich dasselbe Problem. Und da muss man dann sehr genau hinsehen und muss sehen, wie hat denn eine historische Figur vor dem Hintergrund ihrer eigenen Zeit und ihres eigenen Zeithorizonts sich verhalten und geurteilt und gedacht. Und da gibt es dann eben durchaus Unterschiede. Da gibt es dann Leute, die eben ein anderes und auch fortschrittliches Verhältnis zur Vorstellung von Menschenrassen hatten und etwa ausgegangen sind von der grundsätzlichen Gleichheit und Gleichursprünglichkeit aller Menschen. Oder es gab solche, die davon ausgingen, dass Menschenrassen auf verschiedene Urväter zurückgehen und deswegen sich grundsätzlich unterscheiden und überhaupt keine Gemeinsamkeiten haben und so weiter. Das ist nur ein Beispiel. Aber es zeigt, dass man eben sehr genau hinsehen muss und auf keinen Fall den Fehler machen sollte, pauschal Menschen früherer Epochen an unseren heutigen Vorstellungen und Werthorizonten zu messen.
Sagt die Historikerin Barbara Stolberg-Rielinger, mit der ich für unsere Gesprächsreihe Nah und Fern über Nähe zu ferner Geschichte gesprochen habe. Im Laufe der nächsten Wochen sprechen wir in dieser Reihe noch mit Filmemachern, Künstlern oder Schriftstellerinnen. Während Historikerinnen und Historiker sich an verbürgte Tatsachen halten müssen, hat die Literatur oder das Theater den Vorteil, mithilfe der Fiktion die Realität zu deuten. Im nächsten Beitrag geht es um die gegenwärtige politische Situation in Polen, das am Sonntag in die zweite Runde der Präsidentschaftswahlen geht. Die Bevölkerung muss sich zwischen dem rechtskonservativen Kandidaten der Peace-Partei, Andrzej Duda, und dem liberalen Stadtpräsidenten von Warschau, Rafał Trzaskowski, entscheiden. Die libanesischen Theatermacher Lina Machalani und Rabih Mrui sind für eine Recherche durch Polen gereist. Gestern Abend hatte ihr Stück Last but Not Last, das darauf basiert, in Leipzig Premiere. Thilo Sauer berichtet.
What the fuck two Lebanese would tell the Polish people something that the Polish people don't know better than us?
Was können zwei Theatermenschen aus dem Libanon über die Stimmung in Polen erzählen, die ein Pole nicht erzählen kann? Genau diese Frage stellen die Darsteller selbst in der Mitte ihrer Performance Last but Not Last am Leipziger Schauspiel, als eine Art Zwischenspiel. Rabih Mrui sitzt auf dem Boden in lässiger, grauer Kleidung. Rechts von ihm steht Lena Machdalani, fast ganz in Schwarz gekleidet, abgesehen von ihren roten Schuhen. Ziemlich schnell zählen sie dann doch zahlreiche Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Nationen auf. Beide waren lange Zeit von mächtigen Nachbarn besetzt. Beide Gesellschaften sind kritisch gegenüber Einwanderung und beide hätten einen Hang zu Volkshelden und Mythen. Doch interessant wurde die Recherche für die Theaterschaffenden erst, als ihnen ein Geist aus der Vergangenheit begegnet.
There was a ghost haunting us. And it was the ghost of Captain Witold Pilecki.
Die Performer erzählen von einer ungewöhnlichen Veranstaltung. Im Jahr 2016 wurde in einer kleinen Stadt die Hochzeit des Soldaten Witold Pilecki nachgestellt. Noch heute gilt er als Held, weil er sich im Zweiten Weltkrieg nach Auschwitz deportieren ließ, um die dortigen Gräueltaten zu bezeugen. Die beiden Darsteller schlüpfen abwechselnd in die Rollen verschiedener Beteiligter, wie dem Schauspieler, der Pilecki bei dem Reenactment verkörpert hat, dem Bischof oder dem Bürgermeister der kleinen Stadt. Sie setzen sich dafür an einen kleinen Tisch, auf dem ein großformatiges Buch mit dem Stücktext liegt. Daraus deklamieren sie englischsprachige Monologe. An die Wand werden zahlreiche Illustrationen projiziert, die aus einem Sachcomic stammen könnten.
We were really bombarded with criticism. Suddenly everyone has something to say. Some clever remarks.
Mrui und Machdalani zeigen, wie an diesem Tag die Grenzen der Realität verschwimmen. Ihr Kulturattaché erzählt voller Verwirrung, dass das Hochzeitspaar zwar von Darstellern gespielt wurde, aber der Priester echt war. Dass der Schauspieler zwar Realität behauptet, aber der Bischof mit seinen Worten aus zwei Unverheirateten tatsächlich ein Ehepaar machen kann. Schließlich tritt die Romanfigur Kmijic auf, der in Polen ebenfalls als Nationalheld verehrt wird. Er fragt, warum zwei Tote in der Welt der Lebenden heiraten. Im zweiten Teil verweist das Duo auf die Narben der polnischen Bevölkerung und vertieft das Thema des Realitätsverlustes. So erzählt ein patriotischer Pole, der privat nach dem Grab von Pilecki sucht, von dem Flugzeugabsturz, bei dem 2010 der damalige Präsident Lech Kaczynski und weitere Regierungsbeamte verstarben. Für den Erzähler sind die Russen schuld, auch wenn die Beweise das nicht stützen. Und wieder tritt Kmijic auf. Ein Schauspieler hat eine Fotoinstallation zerstört, weil er es als Affront versteht, dass Polen in Nazi-Uniformen gezeigt werden. Im Verhör gibt er später an, dass er in seiner Rolle als Kmijic gehandelt habe. Gegen Ende verlesen die beiden Performer eine Botschaft, eine Art Manifest. Sie berichten von Angriffen auf Kunstwerke, die sich für Internationalismus und sexuelle Gleichberechtigung einsetzen. Die Aufzählung erinnert erschreckend an ähnliche Taten radikaler Christen in Russland. Im verlesenen Manifest nimmt Kmijic alle Schuld auf sich. Die Täter deuten die Romanfigur um zur Galionsfigur eines nationalistischen Erwachens. Die Fiktion wird zum Schutzschild.
Also undersigned André Kmijic publicly pledge that I will root out invaders, traitors, collaborators and all those who have weak faith in our homeland.
Trotz einer trockenen Performance überzeugt Last but not last am Leipziger Schauspiel durch Tiefgang und Vielschichtigkeit. Beiläufig erzählen die Performer von der Macht der Behauptung, die das Theater wohl am besten kennt. In ihren Geschichten zeigen Rabbi Murray und Lina Macdalani Aspekte des polnischen Rechtsruck, der sich von historischer Kränkung, Religiosität und der Leugnung unangenehmer Wahrheiten nähert. Das Duo stellt das nur aus, ohne es zu analysieren oder zu werten. Am Ende erklingt ein nationalistisches Lied über den Libanon, während Bilder von der nachgestellten Hochzeit gezeigt werden. So wird deutlich, dass hier mehr als eine Geschichte über ein rechtes Polen nachgezeichnet wurde. Die Geschichte erzählt von dem Nationalstolz, der auf der ganzen Welt wieder zu erwachen scheint.
Thilo Sauer über das Recherchetheaterstück Last but not last. Gestern Abend war die Premiere in der Residenz des Schauspiels Leipzig. Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels hat heute Bilanz gezogen, wie es um den Buchmarkt in Corona-Zeiten bestellt ist. Die Kulturmeldung mit Katrin Weller.
Ja, und das Ergebnis ist keine Überraschung. Die Corona-Krise hat die Buchbranche hart getroffen. In der Zeit vom 23. März bis zum 19. April, in der die Buchhandlungen in fast allen Bundesländern geschlossen waren, lag der Umsatz rund 66% unter dem des Vorjahreszeitraums. Dass es kein Minus von 100% im Schließungszeitraum gegeben habe, sei der Findigkeit der Buchhändler zu verdanken, sagte der Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins Alexander Skipis. Viele Buchhändler hätten ihre Bücher auf anderen Wegen zu den Menschen gebracht, etwa über das Internet. Der umsatzstärkste Tag zwischen März und Mai war der 17. März, also der Tag vor den Schließungen. Da haben sich Leserinnen und Leser offenbar noch großzügig mit Büchern eingedeckt. Auch die Verlage verzeichnen deutliche Umsatzeinbußen. Viele haben Neuerscheinungen verschoben oder einige Titel gleich ganz gestrichen. Obwohl die Buchbranche ein kräftiges Minus eingefahren hat, blicken Verlage und Buchhandlungen zuversichtlich auf das weitere Jahr, heißt es in der Mitteilung. Der Buchbranche sei es in den letzten Wochen gelungen, ihre Verluste kontinuierlich zu reduzieren, von einem Umsatzminus von 14,9% bei der Wiedereröffnung der Läden auf nun 8,3% bis Ende Juni. In der Halbjahresbilanz verbucht das Kinder- und Jugendbuch sogar Umsatzgewinne im Vergleich zum Vorjahr. Die große Nachfrage nach Büchern für junge Leser mache deutlich, dass Bücher in Krisenzeiten auch in diesem Bereich eine wichtige Funktion übernehmen. Sie bieten nicht nur Beschäftigung, sondern ermöglichen auch Bildung und geben Halt, sagte Alexander Skipis vom Börsenverein. Kulturstaatsministerin Monika Grütters hat Chöre aufgefordert zu prüfen, ob sie im Rahmen eines Bundesprogramms Corona-Hilfen bekommen können. Sie verwies auf das Bundesprogramm Neustart Kultur.
Die Kulturmeldung mit Katrin Weller. Die CDU und die Frauenquote und die Bundeskanzlerin in Brüssel, das sind zwei der Themen in den Informationen am Abend mit meinem Kollegen Martin Zagatta. Mein Name ist Anja Reinhardt. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Abend.